Wer die Rolle des Judentums so beschreibt, baut mit am Fundament für neuen Antisemitismus auf christlicher Grundlage. Das sind jetzt harte Worte, die der Berliner Rabbiner Walter Homolka als Reaktion auf einen neuen Text des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Äußert. In dem Text mit dem Titel Gnade und Berufung ohne Reue, der in der aktuellen theologischen Zeitschrift Communio erscheint, äußert sich Benedikt zum Verhältnis von Judentum und Christentum. Am Telefon ist Professor Jan-Heiner Tück, der katholische Professor für Dogmatik in Wien, ist Schriftleiter und Herausgeber der Zeitschrift Communio. Guten Tag, Professor Tück.
Guten Tag.
Ja, der emeritierte Papst Benedikt hat sich eigentlich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Dieser Text nun zum Verhältnis von Judentum und Christentum, der war auch zunächst gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Wie kommt es nun zur Veröffentlichung in der aktuellen Ausgabe der Communio?
Ja, Sie haben recht, der Papst, der eigentlich nach seinem Amtsverzicht schweigen wollte, spricht nun doch. Das ist ekklesiologisch delikat, weil jetzt zur Stimme des amtierenden Papstes Franziskus die Stimme des emeritierten Papstes Benedikts hinzutritt. Wie ist es dazu gekommen? Ja, Kardinal Koch, der Präsident der Kommission für die besonderen Beziehungen zum Judentum, hat sich brieflich an die Zeitschrift Communio gewandt. Er habe einen Text aus der Feder Benedikts, Anmerkungen zum Traktat De Judeis. Genauer handelt es sich um einen Kommentar zum jüngsten Dokument der Kommission für die besonderen Beziehungen zum Judentum. Ein Dokument, das 50 Jahre nach Nostra Aetate den Stand des jüdisch-christlichen Dialogs bilanziert. Und Benedikt habe dazu eben jetzt Stellung genommen. Und da Josef Ratzinger zu den Gründungsherausgebern der Zeitschrift gehört, haben wir diesem Ansinnen zugestimmt.
Dann kommen wir mal auf den Text zu sprechen. In dem Beitrag geht es um Fragen des jüdisch-christlichen Dialogs. Auf den ersten Seiten seines Texts betont Benedikt mehrfach, dass Christen und Juden ein heiliges Buch, nämlich das Alte Testament, gemeinsam als eine Grundlage ihres Glaubens verehren und dass der Glaube Abrahams auch der Glaube der Christen sei. Ja, das ist doch zunächst ein klares Bekenntnis zum Judentum, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Im ersten Abschnitt des Textes geht Benedikt darauf ein, wie es überhaupt zur Trennung zwischen Judentum und Christentum gekommen ist. Und er nimmt Abstand von der ja lange geltenden These, dass das Judentum gewissermaßen die Mutter und das Christentum die entlaufene Tochter sei und sagt, es ist zunächst ein Gottesvolk, das nach der Zerstörung des Zweiten Tempels zu zwei Gemeinschaften sich ausdifferenziert, einerseits dem rabbinischen Judentum, andererseits dem Christentum, die jetzt eben beide Lesarten entwickeln, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Und diese Lesarten sind bekanntlich konkurrierend. Also aus Geschwistern, die sich auseinandergelebt haben, werden Rivalen, ja partiell auch Feinde. Und erst nach Nostra Aetate, also nach dem Zweiten Vatikanum, werden wieder neue freundschaftliche Beziehungen aufgenommen.
Aber wenn Sie von Geschwistern sprechen, muss man schon sagen, Sie haben gemeinsame Eltern.
Ja, also das betont Benedikt sehr stark, dass beide die Schriften des Alten Testamentes als heiliges Erbe bewahren. Er markiert hier auch nochmal klar die Absage an Markion, also jenen Erzheretiker, wenn man so will, der in der alten Kirche versucht hat, also das Alte Testament aus dem Kanon zu eliminieren. Hier betont Ratzinger ganz klar, dass diese Grundentscheidung für den weiteren Weg entscheidend sei. Und er nimmt indirekt auch hier eine Kritik vor an Thesen, wie sie jüngst also vom Berliner Systematiker Notker Slenska vertreten wurde, der quasi das Alte Testament dekanonisieren wollte, also zu apokryphen Schriften herunterstufen wollte. Hier markiert Benedikt einen klaren Kontrapunkt. Das ist auf der Basis der antimarkionitischen Weichenstellung der frühen Kirche so nicht zu machen. Interessant ist ja, dass Benedikt XVI. Meines Erachtens die theologisch tiefste Deutung des Antisemitismus gegeben hat. Der Versuch, die Juden zu vernichten, sei letztlich der Versuch, Gott aus dem Gedächtnis auszumerzen. Warum? Weil die Juden die Träger des Gottesgedächtnisses sind, weil sie die mosaische Ethik bewahren, die für jeden Egoismus anstößig ist. Und er greift hier auf das Wort des Propheten Sacharja zurück: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an.
Nun sagt der Berliner Rabbiner Homolka, wer die Rolle des Judentums so beschreibe, wie Benedikt das in diesem Text tut, der baue mit am Fundament für einen neuen Antisemitismus auf christlicher Grundlage. Ja, wie kommt der Rabbiner Homolka denn zu dieser heftigen Kritik? Das, was Sie eben erzählt und beschrieben haben, hört sich doch eher an, als wenn es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Judentum und Christentum gibt.
Ja, also ich schätze Walter Homolka und kann verstehen, dass er als Akteur des jüdisch-christlichen Dialogs nach dem Dokument Dominus Jesus, aber auch nach der revidierten Karfreitagsfürbitte mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet, was Benedikt über die Juden sagt. Aber der Vorwurf des Antisemitismus erscheint mir doch zu steil und ehrlich gesagt in der Sache auch nicht gerechtfertigt. Schon der Titel des Textes, Sie haben ihn vorhin zitiert, Gnade und Berufung ohne Reue, zeigt klar, dass Benedikt die Treue Gottes zu seinen Verheißungen an Israel programmatisch betonen will. Darüber hinaus sagt Josef Ratzinger, dass das Judentum für Christen eine besondere Stellung habe, also nicht wie andere Religionen einzustufen sei, schon allein deshalb, weil es eben Besitzer der Heiligen Schrift ist. Und schließlich unterstreicht er mit Paulus, dass ganz Israel gerettet wird. Natürlich hält Ratzinger als Christ, Theologe und wie man sagen muss, emeritierter Bischof von Rom, daran fest, dass die Dynamik der Heilsgeschichte in Jesus Christus ihre Aufgipfelung findet. Ja, an einer Stelle empfiehlt er die Emmaus-Perikope als Modell für das Gespräch zwischen Juden und Christen. Also wie der Auferstandene die Jünger die Schrift neu zu lesen gelehrt hat, so sollten auch heute Christen versuchen, ihren jüdischen Gesprächspartnern ihre Hermeneutik nahezubringen. Und hier ist, glaube ich, der neuralgische Punkt berührt, die Christologie, die Juden und Christen bis heute trennt. Und damit steht eben die Frage im Raum, wie man trotz der Differenz in der Christologie als christlicher Theologe ein positives Verhältnis zum Judentum vertreten kann, dass quasi das Judentum nicht auf eine Vorläuferrolle reduziert. Und dieser Verdacht, glaube ich, steht hinter der scharfen Bemerkung von Rabbiner Homolka.
Gibt denn der Text Benedikts auf diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, eine Antwort?
Ja, ich würde sagen, dass hier jetzt differenzierte Diskussion beginnen muss. Also Benedikt problematisiert ja zwei Grundkonsense des heutigen jüdisch-christlichen Gesprächs. Also einerseits das Nein zur Substitutionslehre. Die Substitutionslehre besagt, dass Israel seine heilsgeschichtliche Stellung eingebüßt hat, weil es eben den Messias verworfen hat und die Kirche sei eben das neue Israel oder das neue Gottesvolk, welches das alte eben abgelöst oder substituiert, also ersetzt hat. Mit dem Nein zur Substitutionstheorie ist umgekehrt dann positiv auch das Ja zum ungekündigten Bund verbunden. Also das sagt, Israel ist und bleibt der Träger der göttlichen Verheißungen. Benedikt problematisiert jetzt diesen doppelten Konsens, nicht um ihn in Frage zu stellen, sondern um ihn theologisch zu vertiefen. Und das lässt sich jetzt im Rahmen eines Gespräches nur ansatzweise darstellen. Also er sagt zum einen, die Frage Substitution ja oder nein ist differenzierter zu behandeln im Blick auf Grundelemente wie den Tempelkult, die moralischen Weisungen, die Messiasfrage, die Landverheißungen. Und hier kommt man eben zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, also die Kultgesetze, zum Beispiel Beschneidung, Speisevorschriften, sind bekanntlich nicht übernommen worden. Die moralischen Weisungen, die sich in den 10 Geboten finden, sind aber sehr wohl in der jesuanischen Ethik affirmiert und bejaht worden. Und so diskutiert eben Benedikt jetzt diese Grundelemente durch. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich würde sagen, also bei aller Differenziertheit der Durchleuchtung dieser Grundelemente bleibt am Ende etwas undeutlich, worin die bleibende heilsgeschichtliche Stellung des Judentums besteht. Und das hätte meines Erachtens deutlicher zum Ausdruck gebracht werden müssen, um eben die Problematisierung des Grundkonsenses nicht in die Schieflage zu bringen, dass jetzt hier doch gewissermaßen eine Rolle rückwärts im Dialog zwischen Juden und Christen angestrebt wird. Also die wird nicht angestrebt, aber es gibt vielleicht eine gewisse Leerstelle in der Beschreibung der positiven heilsgeschichtlichen Bedeutung des Judentums im Titel. Und auch zum Schluss wird das zum Ausdruck gebracht, aber im Text selbst sind allenfalls Spuren zu finden.
Dieser Text ist unglaublich vielschichtig. Er enthält unglaublich viele Punkte, über die man nun lang diskutieren kann. Lassen Sie mich noch einen ansprechen. Aus dem Text von Benedikt lässt sich auch eine Botschaft zur politischen Situation im Staat Israel herauslesen. Das sind bedeutende Aussagen, die Benedikt da zum politischen Messianismus trifft, oder?
Ja, also zumindest diskussionswürdig. Also er geht auf Herzl und den Zionismus ein und betont, dass hier das Anliegen leitend war, den leidenden Juden eine neue Heimat zu geben. Dieses Anliegen sei durch die Shoah noch dringlicher geworden und im Zionismus seien säkulare und religiöse Strömungen zusammengelaufen. Er markiert dann aber auch, dass die katholische Kirche eine theologisch verstandene Landnahme im Sinne eines politischen Messianismus immer klar und deutlich zurückgewiesen habe. Und er wirbt dafür, den Staat Israel völkerrechtlich zu betrachten. Das ist also eine nüchterne Perspektive. Er sagt, wie jedes andere Volk haben auch die Juden einen naturrechtlichen Anspruch auf ein Land. Aber er lehnt eine geschichtstheologische Überhöhung ab. Ja, also persönlich könne man zwar in der Gründung des Staates Israels ein Zeichen der Treue Gottes zu seinem Volk sehen, aber eine politische Theologie des Staates Israels lehnt er ab. Und hier setzt er sich klar von Formen eines christlichen Zionismus ab, die mit der Rückführung der versprengten Juden eine geschichtstheologische Agenda verbinden, ja, die dann die Parousie Christi gewissermaßen beschleunigen soll. Also gerade im US-amerikanischen evangelikalen Spektrum sind solche Denkfiguren durchaus verbreitet. Und hier erteilt Ratzinger, Benedikt XVI., diesen Auffassungen eine Absage.
Das sind sehr interessante Gedanken, auch aktuelle Gedanken, über die sich weiter zu diskutieren lohnt. Vielen Dank, Professor Jan-Heiner Tück. Der Professor für Dogmatik und Vizedekan der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien ist zugleich Schriftleiter und Herausgeber der theologischen Fachzeitschrift Communio. In der aktuellen Ausgabe ist ein Text des emeritierten Papstes Benedikt erschienen, in dem es um Fragen des jüdisch-christlichen Dialogs steht. Über diesen Text wird zurzeit viel diskutiert. Professor Jan-Heiner Tück empfiehlt, den Text zunächst einmal genau zu lesen, bevor man sich ein vorschnelles Urteil bildet. Vielen Dank.